Hallo und herzlich willkommen beim Aufbruch-Podcast. Ich bin Regina Körner. Warum scheitern in Deutschland so viele gute Ideen an den Strukturen? Warum tun wir uns so schwer damit, Innovation wirklich zuzulassen und nicht nur zu verwalten? Wir stehen vor einem historischen Moment. Die Bundesregierung hat ab 2025 einen echten Aufbruch versprochen. Mit weniger Bürokratie, mehr Gründergeist, digitaler Souveränität und besseren Rahmenbedingungen für Innovationen. Aber wer sorgt eigentlich dafür, dass das kein leeres Versprechen bleibt? Wir sprechen mit Menschen, die nicht nur fordern, sondern auch handeln, die Wandel möglich machen, zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Start-up-Szene und Politik vermitteln. Eine von ihnen ist mein heutiger Gast, Deepa Gautam-Nigge. Als Senior Director bei SAP verantwortet sie Corporate Development mit Fokus auf Mergers und Acquisitions und Strategic Investments, so heißt das auf Neudeutsch. Sie ist Autorin des Buches Ecosystem Innovation, Lehrbeauftragte an Hochschulen wie der Technischen Universität München, Aufsichtsratsmitglied bei einigen Unternehmen und eine der wichtigsten Stimmen, wenn es darum geht, Brücken zwischen Konzernen, Risikokapitalgebern und Startups zu bauen. Mit Deepa spreche ich heute darüber, wie echte Innovation entsteht und was wir tun müssen, damit Deutschland diesen Aufbruch auch schafft. Hallo Deepa.
Guten Morgen, Regina.
So, es hat ja wohl kaum eine Zeit in Deutschland gegeben, in der die Wirtschaft und die Unternehmen, alle, die mit Digitalisierung irgendwie zu tun haben oder die in der maroden Infrastruktur hängen bleiben, so laut nach einem Reset gerufen haben wie aktuell. Gehörst du auch dazu?
Ja, absolut, absolut. Also ich weiß gar nicht, ob ich das am Reset nennen würde, weil ich treibe mich schon in den letzten 25 Jahren mit dem Thema Innovation und Innovationskultur im Standort Deutschland rum. Und deswegen, glaube ich, sollten wir manche Dinge, die wir eigentlich ganz gut angelegt haben, einfach konsequenter weiterdenken. Deswegen würde ich nicht sagen, es war alles schlecht, was die letzten Jahre passiert ist. Reset klingt immer so, als müsste man bei Null anfangen. Das müssen wir nicht. Wir haben schon ganz gute Voraussetzungen, aber vielleicht sollten wir auf die mal konsequenter aufbauen.
Okay, also wir sprechen heute ja grundsätzlich über Innovation. Vielleicht gehe ich dann noch einmal zurück, weil du bist ja, wie du gerade sagtest, seit 25 Jahren ist das ein Thema für dich. Du bist Vice President Corporate Development bei SAP. Das ist bestimmt das älteste Startup Deutschlands mit rund 50 Jahren, das weltweit Unternehmenssoftware verkauft. Du bist dort lange verantwortlich gewesen für das Next-Gen-Ecosystem. Was ist das denn überhaupt, ein Next-Gen-Ecosystem? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Oh, da greifst du aber jetzt ein paar Jahre zurück. Ist schon ja mittlerweile fünf Jahre her. Aber was war das Next-Gen-Ecosystem? Da ging es wirklich um die etwas konsequentere Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, also SAP mit der Akademie und der Gründerszene, den Kapitalgebern, unseren Corporate-Kunden. Um quasi mit den Innovatoren von morgen an den Innovationen für morgen zu arbeiten in interdisziplinären Projekten.
Warum war das Thema denn 2017 dann schon wichtig für dich innerhalb von SAP oder grundsätzlich?
Ach, das Thema war immer schon wichtig und ich fand, eine interdisziplinäre Vernetzung von Disziplinen ist aus meiner Sicht essentiell, um Innovationen zu betreiben und voranzubringen. Und das liegt unter anderem auch in der unfassbaren Innovationsgeschwindigkeit mittlerweile begründet, weil wir einfach in der Geschwindigkeit, wie neue Basistechnologien in den Markt kommen und dann entsprechend die Märkte sich ja dann in der Folge entwickeln, gar nicht mehr Schritt halten können, wenn man sich nicht systematischer vernetzt.
So, und was war deine Erkenntnis zum Thema Innovationsökosysteme aus der Zeit? Also wie haben die Stakeholder zum Beispiel miteinander, waren die offen überhaupt? Du musstest ja mit vielen Stakeholdern dann aus verschiedensten Bereichen agieren. Wie hast du das wahrgenommen, die Bereitschaft überhaupt, sich auszutauschen? Dann muss man ja aus seinem Silo praktisch rauskommen und offener grundsätzlich schon mal sein, oder?
Die Erkenntnis, dass es relevanter ist, sich mehr und mehr auszutauschen, die setzt sich mittlerweile durch. Ja, irgendwie das Thema Ökosysteme ist ja in den letzten Jahren auch immer stärker in den Vordergrund gerückt.
Du bist ja jetzt verantwortlich auch für Corporate Development und Investment. Das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du ja auch dafür verantwortlich zu identifizieren, wo gute Startups sind, wo unter Umständen mit Investoren zusammenzuarbeiten, unter Umständen zu identifizieren, was man für den Konzern aufkaufen könnte. Also einfach zu gucken, wie kann man da Wachstum generieren. Ich denke mal, das befähigt dich, einen sehr guten Blick auf diese Szene überhaupt in Deutschland zu haben, oder?
Ja, also zwangsläufig. Grundsätzlich verfolgt man ja natürlich die ganze Szene, die ganze Entwicklung, aber natürlich mein Aktionsradius ist natürlich im Wesentlichen davon bestimmt, als Corporate Investor, dass ich die Strategie beziehungsweise das, ja, die Produktstrategie und das Produktportfolio der SAP komplementiere. Also insofern ist das, ich sage mal, das ist ein bisschen der strategische Imperativ in Abgrenzung zu einem institutionellen Investor, der natürlich die Aufgabe hat, aus Geld mehr Geld zu machen.
Okay, jetzt ist ja in dem Kontext euer Blick mal irgendwann auf Aleph Alpha gefallen. Das ist ja einer unserer KI-Superstars sozusagen. Was hat das für eine Rolle für euch als SAP oder wie habt ihr den überhaupt identifiziert? Das war ja auch schon vor ein paar Jahren, ne? Da war Aleph Alpha noch nicht ganz so bekannt. Was war der Auslöser?
Der Auslöser war generell der 30. November 2022, also quasi der ChatGPT Inflection Point sozusagen, als ChatGPT 3.0 gelauncht wurde und wir uns als SAP natürlich auch damit beschäftigt haben, wie wir mit dieser LLM, also Large Language Model Welle umgehen. Was aber auch irgendwie täuscht oder den Blick verstellt, fragen mich immer alle nach Aleph Alpha. Ja, und das ist auch richtig. Wir haben damals auch in Aleph Alpha investiert, aber nicht nur. Wir haben gleichzeitig auch noch in zwei weitere OpenAI Challenger investiert, nämlich auch in Anthropic und Cohere. Und da einfach auch zu sagen, ja, da rollt im Prinzip eine neue Basistechnologie in den Markt. Und dann muss man da überlegen, wenn eine Welle auf einen zurollt, bleibt man stehen und lässt sich von der Welle überrollen oder springt man es aufs Brett und surft die Welle mit. Und unsere Strategie, diese Welle mit zu surfen, war einfach zu sagen, wir investieren in drei Challenger zu OpenAI, die alle drei in unterschiedlichen Ländern auch sind. Mhm. Um einfach auch zu überlegen, wie bettet man die verschiedenen LLMs in das SAP-Portfolio ein, weil man auch gesagt hat, das ist ja dann wir fahren generell so einen Open Ecosystem Approach, also dass wir sagen, man nimmt nicht nur eine Basistechnologie ins Portfolio auf, sondern man integriert einfach mehrere nebeneinander, weil wir haben ja auch ein großes Kunden wir haben einen großen Kundenkreis und Kunden haben ja auch unterschiedliche Systemarchitekturen und auch unterschiedliche Präferenzen und IT-Landschaften. Das heißt, auch da muss man natürlich den Situationen dahingehend begegnen, dass die Kunden auch bestmögliche Wahlfreiheit haben und Basistechnologie der Gestalt einbinden, dass sie natürlich auch zu ihrer IT-Landschaft passt, wie sie gerade auch besteht. Und insofern war eben der Blick in Richtung Aleph Alpha, aber eben auch nach Kanada und USA, um da eben auch zu investieren, weil wir da natürlich auch, muss man auch überlegen, dass der ganze EU AI Act ja auch noch im Werden und Entstehen war. Das heißt, wir haben ja auch AI, das ist ein hochreguliertes Thema. Und da habe ich natürlich auch in unterschiedlichen Ländern und Geografien unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen. Und auch da, ich sag mal, nah am Puls der Zeit zu sein, war einfach die Strategie zu sagen, man investiert in die drei Unternehmen und wir haben darüber hinaus auch noch seitdem auch noch weitere enge Partnerschaften geschlossen mit zum Beispiel auch Unternehmen wie Mistral.
Ja, das sind die in Frankreich, die da die Superstars sind.
Genau, für uns war es nicht ganz so neu, wie es für den Markt ist. Okay. Aber auch wir springen natürlich dann oder inkorporieren natürlich auch technologische Innovationen aus dem Markt recht schnell. Ja, in unser Portfolio.
Wie wichtig ist das denn überhaupt? Also natürlich sprechen alle über KI und Large Language Models und neuere Versionen dieser Models. Für wie wichtig hältst du das Thema an sich für, ihr seid ja auch ein globaler Konzern. Sind wir da nah genug dran in Deutschland? Sind wir zu weit weg? Wie sieht's damit aus?
Zum einen ist mal auch die Relevanz des Themas. Ich meine, das ist gekommen, um zu bleiben. Das okay. Thema ist wichtig und es verändert alle Märkte. Ja, also jetzt, in den letzten Jahren habe ich immer gesagt, so, es gibt so eine Konvergenz von in Industrien mit dem Thema Digitalisierung. Das konvergiert mehr und mehr. Das ist mittlerweile abgeschlossen. Ja, also es geht keine Branche, die nicht in irgendeiner Art und Weise von KI in Anführungsstrichen, also im positiven Sinne betroffen ist. Und deswegen ist es auf jeden Fall relevant. Nur wenn man jetzt danach fragt, welche Rolle spielen wir in Deutschland, spielen wir in Europa? Dann muss man da wieder unterscheiden, zu sagen, das eine ist die Basistechnologie, ja, das, was technologisch möglich ist. Die andere Dimension, die aus meiner Sicht aber die viel, viel relevantere ist, was mache ich denn damit? Das heißt, die eigentliche Differenzierung, die liegt in der Anwendung. Das heißt, wie wende ich KI in für meine Branche, für mein Geschäftsmodell, für mein Geschäft, für meinen Unternehmensalltag? Wie wende ich das an?
Und was siehst du da, wenn du auf Deutschland guckst? Also durch diese Brille speziell, ne, die Bereitschaft, die Neugierde oder auch die Kompetenz eben, das in die Anwendung zu bringen?
Ich fange mal mit der Kompetenz an. Definitiv gegeben, weil was hat Deutschland stark gemacht seit jeher oder was ist unsere Stärke? Unsere Stärke ist vor allem das Industrie-Know-how, was sich auch nicht nur in den Großkonzernen Bahn bricht, sondern vor allem die Stärke unseres Mighty-Mittelstands. Ne, sozusagen die ganzen Hidden Champions, die einfach Weltmarktführer sind in ihren jeweiligen Industrien und durchaus Innovationen in alle Welt exportieren. Also insofern würde ich die Kompetenz nicht in Frage stellen, auch flankiert durch das die Hochleistungsforschungslandschaft, die wir hier in Deutschland haben, mit erstklassigen Universitäten. Du hast aber auf der anderen Seite nach dem Thema Bereitschaft oder Kultur irgendwie gefragt. Und da muss ich sagen, da fehlt mir manchmal noch so ein bisschen an Gründergeist und Gründergeist eigentlich nicht, Wagemut eigentlich.
Es hat ja letzterhin diese Initiative gegeben, mit 61 Unternehmen Deutschland international ein Commitment zu machen, in den nächsten 4 Jahren, 630 Milliarden Euro auszugeben. Ihr wart ja auch dabei. Was hältst du von so einer Idee? Ist das wichtig? Braucht man das?
Ja, absolut. Also absolut wichtig, weil ich habe mir eigentlich immer schon gewünscht, so ein bisschen ein stärkeres Zusammenstehen oder so ein bisschen stärkeres Unterhaken von Corporate Germany, dass man einfach sagt, man investiert einfach mal gemeinsam in verschiedene Wachstumsfelder. Stichwort Aleph Alpha. Wir haben, das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Wir haben bei der Finanzierungsrunde Aleph Alpha waren 4, also initial 3, beziehungsweise 4 Corporate Investoren involviert. Ne? Die Schwarz-Gruppe, die Firma Bosch neben uns und dann kam noch ein bisschen später die Deutsche Bank dazu. Die Burda ist beteiligt, das heißt, und wir haben vor allem 95% des Kapitals aus Deutschland allokieren können für diese große Finanzierungsrunde. Mhm. Und es hat einfach gezeigt, wie man wenn sich verschiedene Corporate-Investoren zusammenschließen, man dann durchaus gemeinsam mit den verschiedenen, auch mit den verschiedenen Blickwinkeln, die verschiedene Corporate-Investoren mitbringen, da auch ein Unternehmen wie Aleph Alpha unterstützen zu können. Und eine derartige oder solche Initiativen einfach auf den gesamten Standort Deutschland runtergebrochen, kann ich nur begrüßen.
Glaubst du denn, sie wird was bewirken? Ist das ein Mood Changer? Ist das irgendetwas, was vielleicht auch einen Trickle-Effekt außerhalb dieser Unternehmen hat?
Ich sag mal so, definitiv die unbestrittene Stärken der Initiative ist wirklich, das ist zum einen erstmal ein sehr starkes Signal in den Markt. Mhm. Ne? Und okay. Was ich auch sehr interessant finde und was wir auch, wir sprachen auch vorher schon mal im Gespräch über das Thema Interdisziplinarität. Vielseitigste oder vielfältigste Branchen haben sich beteiligt. Vielfältigste Investoren haben sich beteiligt. Lokale wie globale Unternehmen. Und es ist eingebettet, sag mal, in einer Initiative von, also ja, die Bundesregierung hat da zumindest mal so ein bisschen die Schirmherrschaft übernommen.
Ist sowas denn ein wichtiges Signal, auch dass die Unternehmen jetzt das Gefühl haben, die Regierung steht mal etwas mehr dahinter?
Ich sag mal so, die Sachen, also Wirtschaft und Politik standen immer schon nebeneinander. Ich glaube, wo man ein bisschen aufpassen muss, ich meine, es ist wichtig natürlich, dass ich sag mal, politische Rahmenbedingungen geschaffen werden und natürlich auch ich sag mal, sowas wie eine Schirmherrschaft ist auch ja, ein wichtiges Symbol ist. Aber es ist eben auch nur ein Symbol. Da muss man einfach sagen, ja, sowas steht und solche Initiativen stehen und fallen mit der Umsetzung. Ja, okay. Also das ist so ein Foto ist schnell geschossen, ja, und auch eine Absichtserklärung ist auch schnell unterschrieben. Und das sind auch die richtigen, das ist definitiv die richtige Maßnahme, das richtige Signal. Aber ja, die Politik muss natürlich auch die Rahmenbedingungen schaffen. Ja, für die Umsetzung sind halt trotzdem Sachen wie Bürokratieabbau, ja, und der Kontext zu weiteren steuerlichen Entlastungen oder auch jegliche Umsetzung von Koalitionsversprechen. Ja, das muss man immer im Kontext sehen, was sich dann auch wirklich umsetzen, was sich dann wirklich umsetzen lässt. Ne? Und ist das jetzt auch da, ist das eine kleine Maßnahme oder kann man halt einfach eine nachhaltige Maßnahmen damit unterstützen.
Hast du ein Gefühl, da besteht jetzt die Möglichkeit, dass man sich mal bewegt auf so einer Skala von 1 bis 10? Wo siedelst du das an?
Ja, ich bin ja Rheinländerin und somit naturoptimistisch. Also natürlich wird sich was bewegen. Ich denke, das Problembewusstsein ist da. Ich finde auch mit zum Beispiel der Hightech-Agenda, die jetzt gelauncht wurde, zeigt sich ja auch einfach, ne, man setzt auf die richtigen Innovationsfelder. Das ist zum einen das Thema künstliche Intelligenz, das hatten wir schon mit Aleph Alpha, das Thema Quantumtechnologie, das Thema Biotechnologie, das Thema Fusionsenergie, also Clean Energy und das ganze Thema klimaneutrale Mobilität. Und das genau, das sind vor allem, ich sag mal, die 6 Felder, in die man auf jeden Fall mal intensiver die Zähne reinschlagen möchte und muss. Und da, wenn man ja gesagt, wo stehen wir da auch in Deutschland? Das sind definitiv auch Industrien und Märkte, wo wir ohne Frage unsere Stärken haben.
Dieses Thema Innovation, das ist ja ein Thema, was dich eigentlich schon seit frühester Jugend praktisch verfolgt. Ne? Wie bist du zu dem Thema überhaupt gekommen? Warum ist der Innovation so ein Anliegen?
Früheste Jugend mich, aber so seit ich sag mal Mitte 20 ungefähr. Ich habe selber mal, also vor, ja, schon lange her, Technologie und also BWL mit Schwerpunkt Technologie und Innovationsmanagement studiert. Insofern ist da schon mal, ich sag mal, ein erster Grundstein gelegt. Und genau, sag mal, mit dieser Ausbildung habe ich mich auch vor 25 Jahren dann auch dagegen entschieden, gegen eine Promotion an einem Institut, in dem ich während des Studiums gearbeitet habe, sondern habe mich dafür entschieden, dann ja, meine erste professionelle Station dann in einem Startup aus diesem Institut ausgegründet wurde zu beginnen. Und wir haben damals, ist jetzt 25 Jahre her, das Unternehmen wird jetzt 25 Jahre alt, einfach schon ja als einer der Pioniere mit diesem Internet Geld zu verdienen. Im Jahr 2000, 2001, in dem man eins der ersten B2B Plattform-Business-Modelle im deutschen Markt gelauncht hat. Die ersten Geschäftsmodelle aus dem Internet, mit denen man mal versucht, die man versucht hat zu kommerzialisieren, waren sehr stark auf Endkonsumenten ausgerichtet. Das Thema, wie man jetzt einfach im Unternehmenskontext irgendwie Geschäftsmodelle entwickelt, also Geschäftskunden adressieren, das war noch relativ, da stand man damals noch recht am Anfang. Und weil wenn deutsche Ingenieure ein Startup ausgründen aus einem Maschinenbauinstitut der RWTH Aachen, dann ist das keine unterkomplexe Thematik, sondern dann versucht man gleich ein Plattform-Business-Modell eben für Unternehmenskunden in den Markt zu bringen.
Und wie bist du denn grundsätzlich überhaupt, hattest du Vorbilder in der Familie für Betriebswirtschaft, Innovationstechnologien, irgendwas, oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, auch sowas zu studieren?
Aber mich hat immer das Neue, glaube ich, das hat mich immer fasziniert. Ich hatte, ja, ich sag mal so, ich habe schon unternehmerische Vorbilder gehabt, in Form meiner Eltern. Wobei das unternehmerische Vorhaben meiner Eltern vor allem war, erstmal im Ausland zu studieren.
Wo kamen deine Eltern her? Ich meine, du hast ja auch einen interessanten Namen. Also das impliziert ja, dass du vielleicht nicht direkt aus dem Rheinland entsprungen bist.
Nein, genau. Meine Eltern sind aus Nepal. Mhm. Und im Prinzip, haben sie beide Mediziner. Insofern ist das erstmal, assoziiert man das ja erstmal nicht sofort mit Entrepreneurship. Ja. Aber wenn man als Mediziner, die dabei jeweils im Ausland studiert hatten, meine Mutter in Indien, mein Vater in Polen, ist das per se schon mal ein unternehmerisches Unterfangen. Mhm. Und dann auch mit 250 Mark, in der Tasche und zwei Koffern und einer guten Ausbildung im Gepäck am Frankfurter Flughafen zu landen und ein komplett neues Leben aufzubauen auf dieser Grundlage, ist halt auch ein unternehmerisches Vorhaben per se. Und ich glaube, das ist schon das unternehmerische Vorbild, was mich geprägt hat. Und dann einfach zu sagen, immer dieses, jetzt etwas Neues aufzubauen. Dann haben meine Eltern sich selbstständig, also nach 15, 16 Jahren Klinikkarrieren dann auch selbstständig gemacht mit ihren Arztpraxen, was auch unternehmerische Vorhaben sind. Mhm. Insofern lag zumindest, ich sag mal, irgendwie das Thema Unternehmertum dann doch auch in den familiären Wurzeln. Das hat mich gereizt und dann einfach auch die Tatsache, etwas Neues mit aufbauen zu können, hat mich einfach auch dann nach meinem Studium gereizt.
Und du bist ja auch zu SAP gegangen, dann warst du mal bei Microsoft, dann bist du wieder zurück zu SAP gegangen. Wie ist das zustande gekommen?
Ich habe bei SAP interessanterweise, ich bin zu SAP gekommen, weil ich während meiner Startup-Zeit waren SAP samt aller Marktbegleiter und Mitbewunderer meine Kunden. Insofern kannte ich den Markt sehr gut. Das war dann, insofern hatte ich mich mit diesem ganzen Thema und Unternehmenssoftware und auch Innovationen in dem Kontext auch sehr, sehr stark auseinandergesetzt. Und habe im Prinzip bei SAP das gemacht, was ich auch im Startup gemacht habe, nämlich neue Themen und Technologien in den Markt zu bringen. Wir haben immer Aufbauarbeit. Interessanterweise hat sich das als roter Faden bei mir eigentlich durchgezogen. Ich habe dann bei SAP den Launch von SAP Business by Design, die erste ERP-Lösung aus der Cloud, mit begleitet. Mhm. Bin dann zu Microsoft, von Microsoft dann abgeworben worden, um eben den Launch von Office 365, also das quasi Office-Pakete aus der Cloud, mit in den Markt zu bringen. Genau. Und parallel zu dieser Zeit habe ich mich auch nochmal in das ganze Thema Innovationsfinanzierung reingearbeitet, weil ich das schon von der Startup-Seite kannte, aber eben das Thema Innovationsfinanzierung, Venture-Capital-Finanzierung aus der Startup-Perspektive. Und SAP hat dann ein paar Jahre später wieder nett gefragt, ob ich wieder zurückkommen möchte.
Dann hast du ja gesagt.
Dann habe ich ja gesagt, weil es einfach, weil es dann nochmal schön ist, wie gesagt, die neu gewonnenen Perspektiven einfach nochmal in einen neuen Kontext einbringen zu können.
Aber du hast ja auch dann vieles von diesen Perspektiven vor 3 Jahren ungefähr in so ein schönes Buch einfließen lassen. Das heißt Ecosystem Innovation. Das hast du herausgegeben. Sprich, du hast in dem Buch viele der ganz relevanten Stimmen, die wir heute zu dem Thema immer noch natürlich hören, zu Worte kommen lassen. Hat sich das eigentlich geändert? Also was vor 3 Jahren dort gesagt wurde im Vergleich zu heute? Oder ist das same, same, more or less?
Was ja eigentlich auch ganz schön ist, selbst der Titel, wenn ich da mal ein bisschen zurückgucke, wie ist der Titel Ecosystem Innovation entstanden? Ich habe im Jahr 2010 war es, glaube ich, oder ja, 2010, ein Projekt geleitet innerhalb der SAP, das nannte sich Ecosystem Innovation. Und da ging es darum, auch eben mit der Kraft des Partnernetzwerks einfach neue, mal zu überlegen, wie man neue Technologien, Basistechnologien, also insofern schließt sich da auch manchmal so der Kreis, die noch keine richtige Markt, also keine Kommerzialisierung haben, wie man die mittels des Partner-Ökosystems hebeln kann. Insofern die Frage, was hat sich geändert? Ich glaube, die Notwendigkeit, sich zu vernetzen und in Ökosystemen zu denken, war immer schon da. Und das hat man auch immer schon gemacht. Ich glaube, der Aktions- oder der Interaktionsgrad ist größer geworden. Mhm. Was aber auch in der Softwarebranche gar nicht so selten, nicht so selten ist, weil durch die rasante Innovationsgeschwindigkeit war eine Vernetzung und in Co-Petition oder Frenemy-Modellen zu denken, in der Softwarebranche eh schon immer ausgeprägt. Ja? Wir hatten immer schon Geschäftspartner, mit denen man in bestimmten Bereichen konkurriert hat und trotzdem enge Kooperationen hatte, weil man einfach sonst, wie gesagt, einfach nicht erfolgreich wird. Bei den etablierteren Industrien, wo es früher noch darum ging, zu sagen, ich muss einfach nur meine Marktanteile verteidigen, und man jagt sich noch gegenseitig die Marktanteile ab und sagt, man hat so das Bärenfell, was man dann einfach nur das man verteilt. Die Zeiten haben sich ja geändert, weil durch Digitalisierung, durch die Innovationskraft, durch die Innovationsgeschwindigkeit, durch die neuen technologischen Möglichkeiten geht es ja nicht mehr darum, Bärenfälle zu verteilen, sondern die neuen Bären zu managen, die auf einmal auch alle in den Markt kommen. Und das ist im Prinzip, und darum geht's. Und deswegen ist das Thema, um da den Bogen wieder zurückzuschlagen zum Thema Ecosystem Innovation und die vielfältigen Stimmen. Es geht einfach darum, wirklich wie in einem biologischen Ökosystem, mal das Gesamtgefüge, das Biotop und die Biozönose im Blick zu haben, zu sagen, egal ob Ameise oder Elefant, jeder Akteur ist eigentlich wichtig, um das Gleichgewicht herzustellen. Und jeder hat halt seine spezifische Rolle und es geht nicht ohne den anderen. Und deswegen war es mir wichtig, diese vielseitigen Stimmen so von den Investoren, aus den Innovationsinitiativen der Bundesregierung, die führenden Kapitalgeber, Aufsichtsräte aus großen Konzernen, aber auch Gründer zu Wort kommen zu lassen, weil nur das Zusammenspiel aller eigentlich dass das Innovationsökosystem kraftvoll und wirkungsmächtig macht.
Also hat natürlich auch was mit Veränderungsbereitschaft zu tun, ob das jetzt in der Industrie, im Mittelstand oder in der Politik, in der Verwaltung ist. Siehst du denn da, dass da vielleicht eine Veränderung passiert? Weil
man muss es auch immer ein bisschen runterbrechen, weil womit ich mich ja auch die letzten 25 Jahre intensiv beschäftigt habe, ist das Thema Innovationskultur. Und Beharrungskräfte hat man immer, weil der Mensch per se veränderungsresistent ist. Und das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes, wenn man zu sagen, man hält gut altbewährtem fest bis zu einem gewissen Grad. Ja? Aber man sollte natürlich, ausgehend von dem Etablierten überlegen, wie man sich zeitgemäß weiterentwickelt und weiterentwickeln muss.
Jetzt siehst du bist ja auch in vielen Konferenzen unterwegs, du sitzt auf Panels und so weiter, du triffst ja all diese Menschen auch regelmäßig. Ne? Wenn ihr euch dann trefft, all diese verschiedenen Personen aus diesen verschiedenen Systemen, was sind aktuell so eure Themen, worüber unterhaltet ihr euch?
Ja gut, das Thema KI ist in aller Munde. Ich glaube, das ist schon so das, was alle umtreibt. Aber ich glaube auch gerade so dieses Thema, wie schaffe ich irgendwie Innovation, also mit der Innovationsgeschwindigkeit Schritt zu halten. Ne? Da hat jeder unterschiedliche Strategien. Und wir hatten ja gerade auch über zum Beispiel die Investment-Strategie bei SAP irgendwie gesprochen. Aber da auch zu sagen, welche Strategien nutzen wir? Wie schaffen wir, Innovation ins Unternehmen zu holen? Oder baue ich erstmal, anstatt jetzt irgendwie die Kernorganisation sofort mit Innovation zu überladen, ja, Stichwort dann Beharrungskräfte, zu sagen, gibt es vielleicht einen anderen Weg, um die Mannschaft, die Belegschaft abzuholen, ne, oder Innovationen behutsam in mein Unternehmen einzuführen. Ich glaube, das hat sich in der Tat in den letzten Jahren massiv geändert. Also einfach durch die vielen Konferenzen und ich sitze ja auch in diversen Beiräten. Da einfach zu sagen, da ist das immer das Thema. Wie entwickle ich mein Geschäft gezielt weiter? Und das aber mit Hilfe der Innovationen, die wir jetzt überall sehen.
Also gibt es da irgendjemand, der schon mal ein Patentrezept entwickelt hat? Weil es ist ja tatsächlich so, dass, wenn man in der Tech-Blase oder Start-up-Blase ist, dann sind die Themen bekannt. Ich glaube, was vielen Menschen außerhalb dieser Silos oder Blasen bewegt, ist, was habe ich jetzt als normaler Angestellte, als Beamtin, als was auch immer davon, dass wir innovativer werden in Deutschland? What's in it for me, sozusagen die Frage. Gibt es da eine Antwort für ganz normale Menschen, die im normalen Leben überhaupt nichts mit Tech oder Robotik oder KI oder irgendwas zu tun haben?
Ja, gibt es, weil ich denke einfach, in erster Linie ist es, die Unternehmen müssen sich alle zukunftssicher aufstellen. Und wenn wir unsere Arbeitsplätze behalten wollen, die sich definitiv verändern werden, ne? Die Arbeitswelt verändert sich, die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert sich. Wir haben über das Thema KI ja gerade gesprochen. Man kann sich dagegen nicht verschließen, weil die Entwicklung findet ja statt. Und insomit ist es halt auch immer zu sagen, statt stehen zu bleiben, zu sagen, überrollt mich die Welle oder rollt sie über mich drüber und passiert irgendwas, dann wirklich zu sagen, wie finde ich die Möglichkeit, aufs Brett zu steigen. Ja? Und die Arbeitsplätze verändern sich. Und sich damit frühzeitig zu beschäftigen, ist halt einfach wichtig. Aber auch Unternehmen werden sich verändern. Und deswegen sollte es jedem individuell ein Interesse sein, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Nicht jeden Arbeitsplatz wird es gleichermaßen betreffen. Nicht jeder muss mit dem Thema KI umgehen, aber man muss es verstehen, ja? Weil im Alltag findet es ja eigentlich auch schon statt. Und ich meine, das Schönste, was ich immer sage, was am 30. November 2022 passiert ist, auch im Sinne von Innovationsoffenheit, dass auf einmal aus einer Basistechnologie, die normalerweise ja immer nur so in einem stillen Kämmerlein nur für Unternehmen interessant ist, die auf einmal ja für jedermann zugänglich war. Ne? Auf einmal der Endkonsument.
Das ist jetzt hier OpenAI und ChatGPT. Ne?
Genau, dass man da einfach gesagt hat, jetzt selbst für das Gedicht so Omas 70. Geburtstag konnte man mal die Maschine anwerfen. Und damit hatten auf einmal auch Menschen, die sich vorher nie mit dem Thema Innovation beschäftigt haben, oder nicht bewusst damit beschäftigt haben, auf einmal irgendwie einen natürlichen Nutzen gesehen und haben sich auch deutlich offener damit beschäftigt. Und so muss man auch an das Thema rangehen, also mit der entsprechenden Neugier auch zu sagen, oh, wo kannst du mir helfen, ja, in meinem Alltag heute? Aber viele können möglicherweise ihren Arbeitsalltag damit erleichtern, dass man sich halt mal irgendwie eine E-Mail vorschreiben lassen kann. Ja, das muss auch da, wenn man zu sagen, und da kriegt man vielleicht ein gutes Ergebnis und das spart einem vielleicht einfach auch nur mal eine halbe Stunde Zeit am Tag. Und damit, also, und ich glaube, das ist was, wo man einfach sagen, damit lohnt sich, also das alleine lohnt es sich schon, um sich mal offen damit zu beschäftigen. Und das heißt ja nicht, dass der Arbeitsplatz wegfällt, aber möglicherweise habe ich selber einen wahnsinnigen Effizienzhebel an der Hand. Und so muss man drauf schauen.
Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt wäre natürlich die interessante Frage, wenn wir uns mal die beiden relevanten Ministerien anschauen, die ja auch für die Innovation verantwortlich sind. Das ist das neue Digitalministerium. Herr Wildberger, der also nicht nur der Digitalminister ist eben, sondern auch eine Staatsreform machen soll. Und die Frau Reiche, die die Wirtschaftsministerin ist. Ich weiß nicht, ob die schon innerhalb ihres Ministeriums ChatGPT benutzen dürfen oder ob das an einer Firewall abprallt. Wie ist denn dein Eindruck? Hast du schon mal mit denen gesprochen? Hat schon mal bei einer von denen bei SAP angerufen und gesagt, lass uns mal überlegen, wie es hier weitergeht?
Ganz sicher bei mir jetzt nicht, aber ich kenne beide in der Tat. Und ich finde das prima. Weil wir haben ja auch über das Thema Silo, die deutsche Silo-Haltung kurz gesprochen. Wir sagen, jeder hockt so in seinem Kämmerlein. Und alle haben immer auch gerufen danach, wir brauchen mehr Querwechsler zwischen Wirtschaft und Politik. Ich finde es prima, dass wir jetzt wirklich zwei Personen direkt aus der Mitte der Wirtschaft kommen und mit ihrem Know-how.
Wie groß schätzt du denn die Wirkkraft der beiden ein? Also glaubst du, ich meine, die arbeiten natürlich auch in alten Strukturen. Also das Digitalministerium ist neu, aber es besteht aus erfahrenen Mitarbeitern aus anderen Ministerien im Wesentlichen. Wie groß schätzt du die Wirkkraft der beiden ein?
Ich bin weniger so ein Mensch von Schwarz-Weiß, also Modellen. Ich glaube, die Wirkkraft wird sich entfalten. Ich schätze sie hoch ein, nämlich genau aus dem Grund, weil sie wirklich das Beste aus beiden Welten vereinen können. Ja, sie bringen den ergebnisorientierten Pragmatismus aus der Wirtschaft mit wirken aber in unserem politischen Apparat, ja, in unseren demokratischen Strukturen. Und genau diese Kombination aus beidem, zu sagen, wir haben verlässlich, auf der einen Seite verlässliche, vielleicht ein bisschen verkrustete Strukturen, aber mit der Ergebnisorientierung, mit dem Blickwinkel, die beide als CEOs von ja auch nicht kleinen Unternehmen mitbringen, werden sie einen wahnsinnigen Hebel haben. Und bleibe ich auch weiter rheinländisch optimistisch. Ich glaube, das wird gut. Also zu sagen, wir haben wirklich die wahnsinnig große Chance aus dieser Kombination von erfahrenem Personal, auch Thomas Jatzombek, der sich auch schon lange mit dem Thema Startup-Strategie.
Der ist jetzt Staatsminister im digitalen Ministerium.
Genau.
Ne?
Also auch da wirklich, ich sage, also dieser Zusammenschluss, dann auch eine Gitta Connemann im Wirtschaftsministerium, die ja sehr starken Blick schon immer auf den Mittelstand hat, die aber jetzt eben auch in ihrem Bereich ja auch diese innovationspolitischen Themen hat. Ich glaube, wir haben wirklich diese einmalige Chance, diese ganzen Silos, die es da gibt, aufzubrechen, und das passiert. Ich bin da wirklich sehr, sehr optimistisch, dass wir da einiges sehen werden in den nächsten dreieinhalb Jahren.
Also wie wichtig hältst du das denn, dass das wirklich auch geschafft wird? Also
es ist für den Standort essentiell. Es ist alternativlos. Also wo ich immer gerne Karl Popper zitiere, ne? Es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Das wird so sein. Es ist essentiell für uns als Standort. Es ist für uns als Innovationsmotor, als Wirtschaftsmotor in Europa. Es ist für unsere digitale Souveränität, auch für den demografischen Wandel essentiell, dass wir mittels KI auch so Themen wie Fachkräftemangel aufhalten. Also wir brauchen diese ganzen Initiativen, wir brauchen diese Wachstumshebel für unsere Gesellschaft.
Was sind denn die drei allerwichtigsten Dinge, von denen du meinst, dass die Regierung Merz, die Menschen, die du gerade genannt hast, die wirklich in den 6 Monaten umsetzen müssen? Was sind die drei wichtigsten Themen?
Ich sag mal, sie haben alles aus meiner Sicht vieles davon schon angelegt. Ja, wir haben mit der Win-Initiative
gibt es
die Win-Initiative ist für die Wachstumsfinanzierung. in Deutschland also mehr privates Kapital zu mobilisieren, um einfach Innovationen strukturierter zu fördern. Wir haben mit der Hightech-Agenda, wie gesagt, meinen großen Wunsch nach einer nationalen Innovationsagenda, der wurde zumindest schon mal gehört. Das heißt, wir haben da die Themenfelder identifiziert. Wir werden mit dem Thema Staatsmodernisierung und Digitalministerium auf jeden Fall irgendwie die digitalen Infrastrukturen, die wir brauchen, ja, um einfach die Bürokratie abzubauen und den Staat einfach ein bisschen schlagkräftiger und effizienter aufzustellen. Wir haben alle Hebel in der Hand und ich wünsche mir einfach von all diesen, in all diesen Strukturen, dass sie genau das, was jetzt quasi geplant ist, auch wirklich umgesetzt wird.
Okay, und wenn du jetzt als Profi-Optimist auf einer Skala von 1 bis 10 dir das bewerten würdest, ob das geschafft wird bis zur nächsten Wahl 2029 und wo 10 top wäre und 1 flop, wo würdest du das ansiedeln, die Wahrscheinlichkeit, dass das alles gelingt?
Definitiv bei einer 9,5.
Ja, prima. Dann auf diese fröhliche Note beenden wir das Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich für deine Insights und wir hoffen mal, dass dein Optimismus in voller Breite zum Tragen kommt. Ich danke dir.
Gerne.
Und das war sie schon, die erste Folge von Aufbruch. Wenn Sie auch Teil des Aufbruchs sein möchten, dann helfen Sie uns gerne, viele Mithörer und vielleicht auch Mitstreiterinnen zu finden. Teilen Sie diese Folge gerne in Ihrem Netzwerk. Geben Sie uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify. Senden Sie Feedback. Und wenn Sie uns über Sponsoring oder Werbung unterstützen möchten, dann wäre das toll. Alles dazu gibt es in den Shownotes. Wir bleiben dran für den Wandel. Also bis zur nächsten Folge. Ihre Regina Körner.